Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor fast 50 Jahren, im Jahr 1976, wurde das Cairo International Film Festival gegründet. Das erste internationale Filmfestival überhaupt im Nahen Osten. Welchen Schwerpunkt die 46. Ausgabe setzt, dazu gleich ein Bericht. Womit die Theaterszene in Israel sich beschäftigt, darüber sprechen wir ebenfalls. Außerdem über ein bundesweites Zirkusfestival. Und anlässlich des 125. Geburtstages von Anna Segers schauen wir uns in ihrem Wohnhaus um. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Die Berlinale war die Blaupause. Als ägyptische Filmemacher 1975 zum damals schon international renommierten Festival ins damalige West-Berlin reisten, fragten sie sich, warum so etwas nirgendwo im Nahen Osten existierte. Also gründeten sie das Cairo International Film Festival. Immerhin wurde in Kairo so viel produziert, dass sich der Name Hollywood am Nil etablierte. Die 70er Jahre gelten heute als das goldene Zeitalter des ägyptischen Films. Trotz der Zensur, die es unter dem Sadat-Regime natürlich auch gab. Seit letzter Woche läuft nun die 46. Ausgabe des Cairo International Film Festivals mit über 120 Filmen aus mehr als 50 Ländern. 14 davon stehen im Wettbewerb um die Goldene Pyramide. Nicht zum ersten Mal legt das Festival einen Schwerpunkt auf die Palästinenser. Zwei Filme über den Gazastreifen laufen im Wettbewerb. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Kinder lachen, machen mit und singen, während die Clowns tanzen. Ein Zirkus improvisiert sein Programm auf der Straße, denn die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens liegt nach den israelischen Bombenangriffen in Trümmern. One More Show von Regisseurin Maysat und Regisseur Ahmed El-Danf dokumentiert den Alltag des kleinen Free Gaza Circus im Jahr 2024, während die israelische Armee die schwersten Bombenangriffe flog. Die ägyptische Regisseurin Maysat organisierte ein Kamerateam vor Ort, doch sie selbst konnte nicht in den Gazastreifen einreisen, während ihr palästinensischer Co-Regisseur und Kameramann Ahmed El-Danf diesen nicht verlassen durfte.
Als wir mit dem Film begannen, befand sich Ahmed mit den Zirkusleuten im Süden. Dann gab es eine Feuerpause, sodass sie in den Norden zurückkehren konnten. Doch dann begannen die Bombenangriffe und das Töten wieder und sie mussten erneut fliehen. Meist zu Fuß und manchmal mit dem Auto. Und immer, wenn er Zugang zum Internet hatte, schickte Ahmed Aufnahmen von ihrer Reise und davon, was sie erlebt hatten, bis er wieder im Süden war.
Das heißt, Dreh in Gaza, Schnitt in Kairo und beides in Co-Regie via Internet. Ohne erklärenden Kommentar bleibt der Film immer ganz nah an seinen Protagonisten. In den Gesprächen geht es um Kinder, Freunde und Familienangehörige, die tot oder vermisst sind, aber fast nie um die israelische Armee oder die Hamas.
Look, it's different. They live.
Schau mal, das erleben sie jeden Tag. Sie spüren, dass die Israelis jederzeit angreifen und die gesamte Stadt sowie alles und jeden von ihnen vernichten können. Sie wissen das und müssen sich das nicht mehr erzählen. Für sie ist das nichts Neues mehr. Das kennen sie schon seit Jahren.
One More Show erlebt in Kairo seine Weltpremiere. Mitten im Kriegsgebiet gedreht, erzählt der Film ruhig und doch zutiefst bewegend von Überlebenswillen, Lebensfreude und Hoffnung. Selbst inmitten absoluter Zerstörung.
Die Jungs vom Free Gaza Circus hoffen sogar, ihre Zirkusschule wieder eröffnen zu können. Sie möchten nicht nur vor Kindern auftreten, sondern auch Gymnastik und Zirkustechniken unterrichten. Sie haben die Hoffnung, die Schule wieder aufzubauen.
Auch der jüngste Film der Zwillingsbrüder Arab und Tarzan Nasser erzählt von Gewalt und Humor, jedoch auf ganz andere Weise. Once Upon a Time in Gaza, halb Genre, halb Parodie, führt zurück ins Jahr 2007, wenige Wochen, bevor die Hamas gewaltsam die Macht im Gazastreifen an sich riss und Israel das Gebiet abriegelte. In der Gangstergeschichte deutet sich an, wie dadurch das soziale Gefüge der Stadt langsam zerfiel. Für Tarzan Nasser leben die Menschen im Gazastreifen seit 2007 wie in einem Gefängnis.
Wir haben das sehr stark gefühlt und wollten über diese Menschen erzählen, die plötzlich nur noch als anonyme Opferzahlen in den Medien aufgeführt werden. Nein, das sind Menschen. Und wir haben die Pflicht, der Welt von ihrem Leid zu erzählen. Wir müssen auch darüber berichten, dass dieses Leid nicht erst gestern begann, sondern viel älter ist.
Der Film bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Gangstergeschichte und schwarzer Komödie. Er zeigt den Alltag im Gazastreifen mit all seinen Nöten, Absurditäten, Gewaltexzessen und seinem Humor.
Humor ist eine Form des Widerstands. Nicht nur, weil er dir hilft, die Dinge nicht so hinzunehmen, wie sie sind, sondern auch, um Geduld zu entwickeln, abzuwarten und dann die Zustände zu ändern. Humor ist Teil des palästinensischen Charakters. Wenn man sieht, dass jemand auf sein eigenes Leiden mit Humor reagiert, weiß man, dass er schon sehr lange leidet.
Neben den beiden Wettbewerbsfilmen beschäftigten sich 6 weitere Filme in anderen Sektionen mit Palästina, dem Gazastreifen, der Westbank und der palästinensischen Diaspora in Chile. Auch in diesem Jahr macht sich das Festival in Kairo zum Anwalt der palästinensischen Sache im Gazakrieg. Ausgewogen wirkt dagegen das offizielle Festivalplakat. Nach den erfolgreichen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und der Hamas ergänzten die Veranstalter es um eine weiße Taube, die über einer märchenhaften Kinolandschaft fliegt.
Wolfgang Martin Hamdorf über das 46. Kairo International Film Festival, das am Freitag endet. Der Kulturbetrieb in Israel stand nach dem 7. Oktober 2023 unter Schock. Viele Veranstaltungen und Festivals fielen aus, auch Isra-Drama in Tel Aviv. Isra-Drama wurde im Jahr 2000 gegründet, um die neuesten Produktionen des israelischen Theaters zu bündeln. Dieses Jahr fand das Festival vom 12. bis 16. November statt, mit traditionellem Theater an den großen Bühnen in Tel Aviv. Aber eigentlich hatte die junge Generation bei der diesjährigen Ausgabe das Sagen, ist der Eindruck unseres Autors Christian Gampert, der vor Ort war. Unter anderem bei einer Aufführung in der Nähe des Gazastreifens, wo das Dokumentarstück A Place to Live, ein Ort zum Leben, gespielt wurde.
Was heißt es, sich zu Hause zu fühlen? Im Kibbutz Urim beschreiben die Schauspieler des Otef Hanegev-Theaters lauter alltägliche Dinge, die ein Heimatgefühl erzeugen. Nach dem 7. Oktober war dieses Grundvertrauen für die Überlebenden verloren. 5 Schauspieler erzählen sehr detailliert von diesem Tag der Tage, dokumentarisch, lakonisch, auch mit Filmeinspielungen. Dann werden die Koffer gepackt. Die überfallenen Kibbutzbewohner werden von der Regierung evakuiert und weit weg in Hotels untergebracht. Aber keiner nutzt die luxuriösen Möglichkeiten der Anlage, niemand geht in den Swimmingpool. Stattdessen die Frage, kann ich noch mal von vorn anfangen? Dazu die Wahrnehmung, ich bin ein Flüchtling im eigenen Land. Die Aufführung ist mit ihrer Vorsicht und ihren biografischen Alltagsreminiszenzen ein Beispiel dafür, wie man vom israelischen Trauma auch völlig unspektakulär erzählen kann. Andere versuchen, das Publikum zu überwältigen. Shura ist der Name einer Militärbasis, in der die Leichen des 7. Oktober identifiziert werden sollen. Diese zermürbende Arbeit ist theatralisch aber kaum erfahrbar zu machen, weil vor lauter Horrorberichten die Dramaturgie abhanden kommt und letztlich nur immer neue Leichensäcke über die Bühne gefahren werden. Wenn man die Aufführungen Revue passieren lässt, kommt man um die bittere Erkenntnis nicht herum, der Tod ist allpräsent auf den israelischen Bühnen. Und das Theater soll offenbar eine therapeutische Funktion übernehmen, obwohl es das eigentlich gar nicht kann.
It's not our job to be therapists. It's our job to be artists.
Wir sind Künstler, keine Therapeuten. Aber vielleicht ist Therapie ein Nebenprodukt der Kunst. Kunst will immer etwas Aktives und nicht die Leute mit einem schönen Schluss entlassen. Sagt Hadar Galron, die Leiterin von Isra Drama. Dieses erste Festival seit Jahren stand vor dem Problem, dass sich durch Corona und Gazakrieg viel noch nicht gezeigtes Material angesammelt hatte. Letztlich hat man sich dafür entschieden, der jungen Regiegeneration und der freien Szene eine Chance zu geben und die großen Tel Aviver Theater weitgehend außen vor zu lassen. Fringe-Theater und freie Szene lassen sich viel stärker auf die gesellschaftliche Situation ein als die großen Repertoire-Theater, die viel Geld vom Staat bekommen. Die Alternativtheater wollen ihre Wahrheiten wirklich laut verkünden. Die Familie ist in Israel der Hauptkampfplatz aller Konflikte, auch auf der Bühne. Im Jaffa-Theater sah man den scheiternden Versuch eines Sohns seiner illiteraten marokkanischen Mutter, das Schreiben und korrektes Hebräisch beizubringen. Die Frau weigerte sich mit sehr praktischen Argumenten. Die sehr junge Filmstudentin Hadass Neumann suchte auf einem Laufband wie im Fitnessstudio nach ihrem Vater und befragte dazu mit der Videokamera 100 alte Männer in Tel Aviv, sehr witzig und auch anrührend traurig. Und die Regisseurin Yarden Gilboa nahm zunächst einen Umweg über das japanische Puppentheater, um mit der unglaublichen Schauspielerin Dana Kayla dann deren Beziehungsgeschichte mit ihrem kriegstraumatisierten Mann zu erzählen, der schon aus dem Gazakrieg 2004 als gebrochener Mann heimkehrte. Am Ende des Festivals ermöglichte uns der Regisseur Itai Tiran einen Gang durch 400 Jahre jüdischer Geschichte im Geshertheater. Seelen heißt das Stück. Über den Trick der Reinkarnation wird von wechselnden jüdischen Identitäten erzählt, von Russland und Venedig und Israel, von Purim-Spiel, Karneval, Travestie, Sex und heutiger Tel Aviver Jugendtristesse. Da ist er wieder, der umherirrende Jude, der auch nach dem 7. Oktober die Koffer packen musste. Der Platz zum Leben ist bedroht. Das sieht man in Tel Aviv, auch als Zuschauer, etwas klarer als in Europa.
Christian Gampert hat das Theaterfestival Isra Drama in Tel Aviv besucht. In der höfischen Kultur war der Narr der Einzige, der dem Herrscher den Spiegel vorhalten durfte, verpackt in groteske und humorvolle Performances und oft eingebettet in die Spektakel von wandernden Gauklern und Akrobaten. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass in demokratisch fragilen Zeiten der Zirkus wieder an Bedeutung gewinnt, dessen wichtigstes Personal aus Akrobaten und Clowns besteht. Das Festival Zeit für Zirkus hat in den vergangenen Tagen gezeigt, wie diese Kunstform gesellschaftliche Themen verhandeln kann. Was dabei in diesem Jahr in verschiedenen Städten in Deutschland zu sehen war, darüber berichtet Elisabeth Luft, die in Köln unterwegs war.
Immer schneller rennen die beiden Artisten von Hipana Maleta auf ihren zwei Laufbändern in der Mitte der Bühne, im Depot 2 des Schauspiel Köln. Dabei jonglieren sie mal mit zwei Bällen, mal mit fünf und werfen sich die bunten Kugeln präzise gegenseitig zu. Und das, während die Laufbänder unter ihren Füßen mal langsamer und dann wieder so schnell werden, dass ihre Beine durch die Luft fliegen. Eine wunderbar unterhaltsame Mischung aus Jonglage, Komik und Poesie. Hier zeigt sich die erzählerische Kraft des zeitgenössischen Zirkus. Er verhandelt Themen wie Leistungsdruck oder gesellschaftliches Miteinander anders als das Sprechtheater. Oft nonverbal, subtiler, abstrakter, aber nicht weniger eindrücklich.
Wir haben das Potenzial, viele Menschen gleichermaßen zu erreichen und wollen und können dadurch auch nochmal einen Diskurs ermöglichen, den wir gerade vielleicht auch als Gesellschaft sehr dringend brauchen,
sagt Anke Politz, erste Vorsitzende des Bundesverbands Zeitgenössischer Zirkus, der das Festival Zeit für Zirkus seit seiner Gründung 2020 organisiert. Auch in diesem Jahr wurden in verschiedenen Städten, unter anderem in Kiel, Hamburg und Köln, Themen wie Migration und Diskriminierung, soziale Gerechtigkeit, Geschlechterrollen oder Klimawandel auf die Bühne gebracht. Und das sinnlich, mit Jonglage, Clownerie und Akrobatik, mit Tanz und Varieté. So dass man als ZuschauerIn selbst entscheiden kann, möchte ich mich inhaltlich auseinandersetzen oder einfach unterhalten werden. Diese Mischung aus Zugänglichkeit, Unterhaltung und inhaltlicher Tiefe ist sicherlich ein Grund dafür, dass der zeitgenössische Zirkus hierzulande wächst. Dazu kommt die historisch bedingt hohe Resilienz der ArtistInnen. Auch wenn wenig Geld vorhanden ist und die Ressourcen begrenzt sind, kann beeindruckende Kunst entstehen. Den entscheidenden Schub aber brachte die Neustadt Kulturförderung des Bundes während der Corona-Pandemie. Durch sie bekam die Sparte erstmals Zugang zu stabilen Förderstrukturen und wurde kulturpolitisch als Teil der freien darstellenden Künste anerkannt. In der Folge entwickelte sich die Kunst zunehmend weg von der reinen Unterhaltung hin zu mehr inhaltlicher Auseinandersetzung, erklärt Anke Politz.
Nämlich mit Themen und auch eigenen Geschichten, die vorher so erstmal nicht denkbar waren, weil man immer, bevor man überhaupt angefangen hat, drüber nachdenken musste, in welchen Markt kann das passen und passt das alles in den Kofferraum meines Autos.
Mit mehr Budget konnte auch Zeit für Zirkus wachsen. Als deutsches Pendant zur französischen La Nuit de Cirque verhilft das Festival der Sparte zu wachsender Sichtbarkeit in der Kulturszene und beim Publikum. 2020 startete es an 7 Spielorten in 7 Städten. Seitdem kamen jedes Jahr neue Orte hinzu. Und jetzt, 2025, gab es Vorstellungen an 44 Spielorten in 20 Städten bundesweit. Darunter renommierte Bühnen wie das Tollhaus in Karlsruhe, das Leipziger Loft und ganz neu auch das Schauspiel Köln. Und trotzdem müssen weiterhin Hürden abgebaut werden.
Weil sich viele Orte doch noch scheuen, Zirkus zu programmieren, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Oder sie denken, da braucht man unglaubliche technische Möglichkeiten im Haus. Das haben wir alles nicht und das können wir uns nicht leisten.
Erklärt Jenny Paczowski, Projektleiterin von Zeit für Zirkus. Das Festival soll solche Hemmschwellen abbauen. Das Team steht den Häusern beratend zur Seite und übernimmt Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Mit der Diskursreihe Zeit zum Reden sucht das Festival auch den Dialog zwischen KünstlerInnen und Publikum, um zu verstehen, welche Hürden gibt es, in eine Zirkusvorstellung zu gehen und was nehmen die Menschen mit, wenn sie den Saal wieder verlassen. Obwohl die freie Szene vielerorts im Krisenmodus ist, hat man an diesem Festivalwochenende mehr Bühnen, mehr Stücke und mehr Kompanien gesehen, mehr Themen und mehr Repräsentation. Beste Voraussetzungen für eine wachsende Sparte.
Elisabeth Luft über das Festival Zeit für Zirkus, das unter anderem in Köln stattfand. In der Debatte um Migration gibt es eine vielleicht nachdenkenswerte Diskrepanz. Denn einerseits wird mit Migration Politik gemacht, vor allem von rechts außen. Aber wenn die Parteien der Mitte dann auf den populistischen Zug aufspringen, dann lohnt sich vielleicht ein Blick gerade in die deutsche Literatur. Nicht nur die diesjährige Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel beschreibt sehr eindrücklich, was Flucht und Exil bedeuten, nämlich für Deutsche. Auch Anna Segers hat den Büchner-Preis bekommen und auch sie beschrieb genau diese Umstände. Segers selbst musste wegen ihrer jüdischen Wurzeln und politischen Ansichten aus Deutschland fliehen, nachdem die Nationalsozialisten sie verhaftet hatten. Und das jahrelange Exil und das Thema Freiheit beschäftigten sie bis an ihr Lebensende. Heute vor 125 Jahren wurde Anna Segers geboren und unsere Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak, hat aus diesem Anlass die Räume besucht, in denen die Schriftstellerin nach Jahren der Flucht ab Mitte der 50er Jahre in Ost-Berlin eine Heimat fand.
Diese Glocke aus schwarzem mexikanischem Lehm hat Anna Segers aus ihrem Exil 1947 nach Berlin mitgebracht. Sie hängt an einem braunen Kachelofen im Wohnzimmer. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt die Schriftstellerin mit einer Kaffeetasse in der Hand, auf der Ofenbank sitzend, ihr Lieblingsplatz im Winter. Es ist eines der wenigen Porträts aus den 1950er Jahren, auf denen sie lächelt. Kein Wunder, sagt die Literaturwissenschaftlerin und Segers-Kennerin Monika Melchert.
Sie hat noch 5 Jahre auf ihren Mann Laszlo Ratwany warten müssen. Sie hat ganz alleine in Berlin gelebt. Die Kinder waren noch in Paris, der Mann weit weg in Mexiko, viele Freunde tot, die Familie nicht mehr da. Und das war keine leichte Zeit für sie. Und vielleicht sieht man sie auch deshalb nicht oft so lachen.
14 Jahre im Exil in Frankreich und Mexiko. Am meisten vermisste Anna Segers dort die deutsche Sprache, kehrte deshalb früher als ihr Mann zurück.
Wir hatten uns nach unserer Sprache gesehnt. Es war eine harte, kahle Sprache geworden. In der Fremde hatten wir Wort an Wort gesetzt, damit uns ihr Klang nie verloren gehe. Sie hatte unser Heimweh beruhigt. Jetzt war es Nachweh. Die Heimat war in unserer Erinnerung aufgeblüht. Und jetzt in der Wirklichkeit war sie rau und grau.
Das Wichtigste in Anna Segers Wohnung in Berlin-Adlershof sind die Bücher, fast 10.000. Regale bis unter die Decke im Wohn- und im Arbeitszimmer. Die Bücher stehen in 2 Reihen hintereinander, auf den ersten Blick ohne Ordnung. Franz Kafka neben Christa Wolf, dazwischen Kierkegaard und Strittmatter. Den Nobelpreisträger und sowjetischen Dissidenten Solzhenitsyn hatte sie in der 2. Reihe versteckt. Anna Segers soll sich hinter verschlossenen Türen für ihn eingesetzt haben. Dokumentiert ist das in ihrer Stasi-Akte. Helga Neumann betreut in der Akademie der Künste den Nachlass von Anna Segers.
Sie hat sich eben auch für Peter Hacks eingesetzt, als er in Schwierigkeiten gekommen war wegen eines Stücks. Und sie hat öfter versucht, im Hintergrund irgendwie auf die stille oder kleine Diplomatie was zu bewirken und sich einzusetzen.
Aber nicht immer und überall, als zum Beispiel 1957 dem Leiter des Aufbauverlages Walter Janka wegen angeblicher konterrevolutionärer Verschwörung der Prozess gemacht wurde, unterstützte Segers ihn nicht öffentlich. Bei Auftritten im Westen verteidigte sie vehement das SED-Regime.
Ich habe schon sehr viel Unglück an Grenzen erlebt. Aber ich glaube nicht, dass wir es waren, die die Mauer gebaut haben.
Das kleine Arbeitszimmer in ihrer Adlershofer Wohnung war Anna Segers heilig. Auf dem schlichten braunen Holzschreibtisch liegt ein Hufeisen neben der schwarzen Reiseschreibmaschine Marke Remington. Monika Melchert.
Das erste Geschenk, was Freunde ihr in Mexiko besorgt haben, als sie dort ankam nach ein Vierteljahr Flucht über viele verschiedene Länder, Internierungen und so weiter, hatten sie gar nichts mehr. Und damit sie wieder arbeiten kann, sie mussten ja auch Geld verdienen, an sich ein Leben aufbauen, haben mexikanische Freunde Geld gesammelt und die alte Remington-Maschine gekauft. Auf der hat sie viele, viele Jahre geschrieben. An ihr hing ihr Herz und auf dieser Schreibmaschine ist zum Beispiel der Roman Transit geschrieben worden in Mexiko. Vielleicht ihr allerbestes Buch.
Transit spielt 1940 in Marseille. Tausende sind in der französischen Hafenstadt auf der Flucht vor den Nazis gestrandet, hoffen auf eine rettende Schiffspassage. Vor einigen Jahren hat Christian Petzold Transit neu verfilmt, in den Hauptrollen Paula Beer und Franz Rogowski.
Die beiden Visa, eine Geldanweisung.
Das muss ein Missverständnis sein.
Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transit.
Anlässlich des 125. Geburtstages von Anna Segers hat das Berliner Ensemble Transit neu inszeniert. Und der Aufbauverlag gibt bislang unbekannte Liebesbriefe von Anna Segers an ihren späteren Mann Laszlo Radvani heraus. Der Titel: Ich will Wirklichkeit.
Claudia van Laak über die Wohnräume der Schriftstellerin, heute das Anna Segers Museum. In den Kulturmeldungen mit Anne Seidel geht es jetzt um einen Filmpreis, der abgeschafft wird.
Es geht um den Filmpreis des Dachverbands der deutschen Filmwirtschaft, also der Organisation, die die Interessen zum Beispiel von Produktionsfirmen, Filmverleihern und Kinos vertritt. Der Verband vergibt seit über 60 Jahren eine Ehrenmedaille. Die wird jetzt aber abgeschafft, weil frühere Preisträgerinnen und Preisträger dem Nationalsozialismus nahestanden, genau wie auch Teile des früheren Führungspersonals des Verbands. Das geht aus einer Studie des Instituts für Zeitgeschichte in München hervor und aus der hat der Verband jetzt Konsequenzen gezogen. Die Ehrenmedaille soll durch einen neuen Preis ersetzt werden. Früheren Preisträgern, die dem Nationalsozialismus nahestanden oder von ihm profitiert haben, wird die Medaille im Nachhinein aberkannt. Das betrifft insgesamt 14 Personen, darunter die Regisseurin und Schauspielerin Leni Riefenstahl und der Schauspieler Heinz Rühmann. Das Comic-Festival im französischen Angoulême steht nach monatelangem Streit offenbar vor einem vorübergehenden Aus. Die großen französischen Comic-Verlage gehen davon aus, dass das Festival im kommenden Jahr nicht stattfinden kann. Das teilte heute ein französischer Verlegerverband mit, der über 20 Comic-Verlage vertritt. Hintergrund sind zahlreiche Boykottaufrufe von Comic-Autorinnen und Autoren. Sie werfen den Organisatoren des Festivals unter anderem toxisches Management, undurchsichtige Finanzen und Fehlverhalten im Umgang mit sexueller Gewalt vor. Hunderte Autoren wollen daher nicht an der nächsten Ausgabe des Festivals teilnehmen, darunter prominente Namen wie Art Spiegelman oder Jacques Tardy. Die Comic-Verlage hoffen nun auf einen Neustart des Festivals. Sie sprechen von einem Erneuerungsprozess, der nötig sei, damit das Festival im übernächsten Jahr wieder stattfinden kann. Das Festival von Angoulême gibt es seit über 50 Jahren. Es gilt als eines der wichtigsten Comic-Festivals der Welt. Der Pariser Louvre soll nach dem Juwelendiebstahl besser bewacht werden. Das Museum soll einen eigenen mobilen Polizeiposten bekommen. Das kündigte die Direktorin des Louvre an. Außerdem sollen bis Ende des Jahres 100 neue Überwachungskameras im Museum angebracht werden. Ein Kritikpunkt nach dem Diebstahl war, dass es davon viel zu wenig gab. Vor einem Monat hatten Diebe aus dem Louvre Kronjuwelen im Wert von knapp 90 Millionen Euro gestohlen. Über 200 Millionen Euro hat ein anonymer Käufer für ein Werk von Gustav Klimt bezahlt. Das Bild ist damit das zweitteuerste Gemälde, das jemals auf einer Auktion versteigert wurde. Es zeigt Elisabeth Lederer. Sie war die Tochter eines wichtigen Förderers von Gustav Klimt. Teurer als dieses Gemälde war bisher nur der Salvator Mundi, ein Bild, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Es wurde vor einigen Jahren für 450 Millionen Dollar verkauft.
Das waren die Kulturmeldungen mit Enne Seidel. Wie sich Deutschland und die EU besser verteidigen können, dazu gleich mehr in den Informationen am Abend mit Silvia Engels. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.